für den heutigen Abend, damit du wieder so gehst, den Namen tabuisierte Selbstverständlichkeit gewählt. Das knüpft in etwa auch daran, an das an, worum es in der Einführung ging, um Ignoranz. Um Ignoranz gegenüber, hast du schon richtig gesagt, Raketisierungsprozessen, über Blindheiten in gewissen Blickwinkeln, antifaschistisches Schweigen, Antisemitismus zum Islamischen zum Beispiel, darauf werde ich aber später noch genauer zurückkommen. Ich habe diesen Titel also gewählt, obwohl die Überlegungen, was ja aus dem Antisemitismus auch hervorgeht, eher eigentlich unter so einem Motto stehen müssten, zum Zusammenhang von Islamismus und islamischen Staat. Der Grund, über den ich schon ganz kurz gesprochen habe, ist, den kennt vermutlich jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt hat, der über dieses Thema mit seinen Freunden spricht, sprechen muss. Er wird nämlich die Erfahrung machen, die ich auch mache, und zwar häufig auch an Orten, von denen ich es nicht erwartet hätte. Die Erfahrung nämlich, dass man, bevor man über diesen Zusammenhang, den Islamismus beispielsweise, überhaupt sprechen kann und vor allem sprechen darf, man stets erst einmal viel Widerstand überwinden muss. Ein Widerstand, der einen oft auch unvorbereitet trifft, weil er von Leuten kommt, von denen man es eigentlich nicht erwarten sollte. Und deren Einwände und Ablenkungsmanöver häufig so verquer und hanebüchen sind, dass man selber kurz erstmal ins Grübeln gerät, bevor einem darauf die richtige Antwort einfallen würde. Das liegt daran, dass diese Einwände und Ablenkungsmanöver keineswegs in der Sache begründet sind, die sie verteidigen. Denn in unvoreingenommener Betrachtung ist ja eine linke Salvierung oder eine antifaschistische Salvierung, ist ja nun bekanntlich Antisemitismus, Misogynie und Homophobie offen befördert und Islam zutiefst widersprüchlich grotesk eigentlich. Ich muss sagen, es ist grotesk. Dennoch folgt sie einer nahezu stichworteinschlagenden Automatik. Wenn man sich ein bisschen mit Psychoanalyse oder Ethnologie beschäftigt hat in seinem Leben, scheint es einem so, als ob ein Tabu über den Islam gesetzt werden soll und auch gesetzt wird. Ein Tabu eben im ganz ursprünglichen wissenschaftlichen Sinn des Begriffs, dass nämlich etwas unter gar keinen Umständen berührt oder angesprochen werden darf. Etwas, das an sich nicht verteidigungsfähig und nicht verteidigungswert ist und dennoch nicht zur Sprache kommen darf. Um ein solches Tabu inmitten einer ansonsten vorbehaltloser, wie ihr wisst, denn je über alles und jeden kommunizierenden Gesellschaft aufrecht zu erhalten, müssen dann, wenn es tabuisierte eben dennoch zur Sprache kommt, weil es sich mit Gewalt, Terror oder Ähnlichem auf sich aufmerksam gemacht hat, in der Konsequenz alle ansonsten im gesellschaftlichen Alltag geltenden Regeln des Realitätsprinzips außer Kraft gesetzt werden. Ich denke, wenn ich das zusammenfasse, kann man sagen, wie die Rede auf den Islam kommt, gelten die Regeln der Logik, der Plausibilität, der Wahrscheinlichkeit und der Kausalität nicht mehr. Ich möchte deshalb einleitend drei Strategien dieser Tabuisierung, dieser Realitätserweiterung charakterisieren. Einfach deswegen, weil sie einem allen Heilen begegnen, weil sie das abdecken, was in Deutschland von den Anständigen als fromme Denkungsart gewünscht wird und, ich sage es auch ganz ehrlich, um im Folgenden, dann, wenn es tatsächlich um das Res gehen wird, nicht mehr darüber reden zu müssen. Strategie 1, nenne ich so, das Aufbieten des Unwahrscheinlichen gegen das Naheliegende. Also beispielsweise die dauerhafte Behauptung, dass eine Religion, die mindestens unter Jochen der Juden, aber fast in ihrer Auslöschung gutheißend propagiert, nichts damit zu tun haben soll, dass weltweit und tagtäglich bekennende Anhänger dieser Religion die entsprechenden Taten folgen lassen. Das ist in etwa so, als wollten wir leugnen, dass starke Bewölkung etwas mit steigender Regenwahrscheinlichkeit zu tun hat. Strategie 2. Objektleugnung bis zur reinen Kontrafaktizität. Entsprechend dem kindlichen Wunsch etwa, dass wenn man selber mit hinguckt, das Nicht-Angesehene auch tatsächlich nicht da ist, reagiert etwa die SPD-Parteiführung. Sie hat in einem jüngst vorgestellten Thesenpapier ernsthaft behauptet, dass der Islam, ich zitiere, lediglich ein theoretisches Konstrukt, Zitat Ende, sei. Ein Konstrukt allerdings, bei dem man sich fragt, warum es die eigenartige Eigenschaft hat, gegen die Lichter des Glaubens den Kopf abzuschneiden. Und drittens, die gewiefteste und seit der Häufung von IS-Anschlägen im Westen gängigste Strategie, die der falschen Generalisierung. Ich meine damit jene Strategie, die von einem konkreten, nicht zu leugnenden Faktum dadurch ablenkt, dass dieses mit anders gelagerten Fakten verknüpft wird, mit dem ganz, ganz klaren Ziel, Verantwortung unsichtbar zu machen oder zu verschieben. Eine gängige Kategorie solcher falscher Generalisierung ist beispielsweise die der sexualisierten Öffentlichkeit, die eben den islamischen Angriff auf eben diese Öffentlichkeit verschleiern soll. Das liegt in etwa auch der Logik des Gesetzentwurfs von Innenminister Heiko Maas zugrunde. Ihr wisst, wovon ich spreche, von dem Werbeverbot, das uns jetzt ins Haus steht. Jener Gesetzentwurf, der die im Islam übliche und durch religiös begründetes Brauchtum gedeckte Praxis der Vertreibung von Frauen aus dem öffentlichen Raum, die Verhinderung ihres freien und ungehinderten Agierens mittels kollektiver sexueller Nötigung durch eine Vertreibung von Werbung mit Frauenbildern aus dem öffentlichen Raum beantworten möchte. Als ob deren häufig unbestreitbar sexuelle Implikation irgend auslösend für die Ereignisse der Kölner Silvesternacht gewesen wären, wird hartnäckig ignoriert, dass dort, wo solche Übergriffe gesellschaftlich zumeist gebilligte Usus sind, in der islamischen Welt also nirgendwo, auch nur im Ansatz von etwas wie sogenannte sexualisierte Werbung, zu sehen ist. Was sich also hinter dem Maß und Geschwätz verbirgt, ist schlichte Unwille zur Kenntnis zu nehmen, dass Verhaltensweisen, die die Weltöffentlichkeit bereits auf dem Kairoer Tahrirplatz vor laufenden Kameras zu sehen bekommen hatte, sich auf der Kölner schlicht fortgesetzt haben. Falsche Generalisierung, wie ich das genannt habe, kennzeichnet zuletzt auch das Büro der Reaktion im Gefolge des islamistischen Anschlags auf den Nachtclub Pulse in Orlando. Linke LGBT-Aktivisten in den USA zum Beispiel äußern sich ganz gezielt nicht über die im Islam religiös begründete Praxis der Todesstrafe für Homosexuelle, nicht darüber, dass diese nicht selten gesteinigt oder gar lebendig begraben werden, also darüber, dass praktizierte Islam und brutale Homophobie zusammengehören mit Blitz und Donner. Nein, die Schuld wird Flux der amerikanischen Waffenlobby und einer im Westen angeblich allgemein herrschenden Homophobie zugeschoben. Eine Unterstellung, die eben dem Islam zuliebe alle, und das sind ja nicht eben wenige, Erfolge in der öffentlichen Akzeptanz von Homosexualität in der westlichen Welt der letzten 50 Jahre für vernachlässigenswert erklärt. Umso verrückter beispielsweise, wenn man U-Bahn-Fährt in Berlin die Werbung sieht, FDS weiß ich küssende Lederkerle, damit werben, dass die BVG dich zum anderen Ufer bringt. Eine fast ebenso bizarre Absurdität, wie das Tabu über den Islam in diesem Fall nach sich zog, will ich euch auch nicht vorenthalten, falls ihr sie nicht kennt, noch nicht kennt. Sie betrifft, und das finde ich besonders bemerkenswert, eine Institution, die bislang geradezu als Sinnbild der Reaktion und der Repression galt, das FBI. Obwohl Orlando-Attentäter Omar Martin längst alles, aber auch alles hinsichtlich seiner Motivation in aller, aber wirklich aller Deutlichkeit, zum Beispiel via Facebook, kundgetan hatte und es entsprechend auch durch die Medien bereits gegangen war, veröffentlichte das FBI das Gesprächsprotokoll des Bekenneranrufs von Herrn Martin am vorvergangenen Montag in zensierter Form. Und zwar zensiert in der Hinsicht, dass die Worte Islam und islamischer Staat einfach ausgelassen wurden, und zwar an jeder Stelle, wo sie vorkamen. Der Buchautor Michael Weiss fand darauf auf Twitter die richtige Antwort. Michael Weiss kennt er wahrscheinlich oder vielleicht als Autor von Inside ISIS, einem guten Buch über den IS. Der Buchautor Michael Weiss spottete auf Twitter zu Recht, dass man aus diesem verstümmelten Gesprächsprotokoll genauso gut darauf hätte schließen können, dass Martin sich Tom Cruise oder seine Scientology-Sekte angeschlossen hätte. Das FBI aber hat mit dieser Idiotie nur überkorrekt die Linie seines Dienstherrn umgesetzt. Kein Wort eben über Martins Verbindung zum radikalen Islam zu verlieren und nahezulegen, dass es die Tat eines absolut verbindungslosen Einzeltäters war, der aus enigmatischen Gründen zu dem wurde, was er ist oder war in dem Falle. Womit ihr es aktuell im Anlass noch einen weiteren Aspekt absichtsvoll falscher Generalisierung, die eben hier auf den Nenner Beziehungs- oder Einzeltäter hört, aufgreifen möchte. Denn es ist ja nicht so, dass es pure Dummheit wäre, dass es die Generalisierer nicht besser könnten. Es ist nicht so, dass sie in anderen Fällen nicht sehr wohl in der Lage wären, aus Indizien Schlüsse zu ziehen. Der Mörder der britischen Labour-Abgeordneten John Cox beispielsweise wird anders als Martin sofort als typischer Repräsentant eines bestimmten Milieus betrachtet. Dass die Leave-Kampagne in Großbritannien Auslöser für diesen Mord gewesen sei, wurde gern und rasch und allenthalben behauptet. Dabei war die Beziehung des Cox-Mörders zu UKIP sicher nicht annähernd so eng wie diejenige Martins zum Milieu des radikalen Islam. Vor allem aber, das möchte ich noch betonen, existierte weder von der UKIP noch von einer mir bekannten Gruppierung in Großbritannien je ein Aufruf, EU-Befürworter zu töten. Ganz anders aber verhält es sich im Fall Martin, der sehr genau den Institutionen seines Milieus und dessen Führung folgte. IS-Sprecher Sheikh Abu Muhammad al-Adnani rief nämlich zu Beginn des Ramadan, des diesjährigen Ramadan, Muslime in aller Welt dazu auf, statt zu versuchen, in die IS-Gebiete zu reisen, den Fastenmonat, der noch bis zum 6. Juli dauert, zum Mord an ihren Nachbarn zu nutzen. Ich zitiere aus dieser Erklärung. Lasst uns einen Monat des Leidens für die Ungläubigen überall bereiten. Erschreckt und terrorisiert sie so lange, bis jeder Nachbar Angst vor seinem Nachbarn hat. Wisset, dass wenn ihr euch auf sogenannte Zivilisten konzentriert, wir das besonders schätzen. So geht voran, wo ihr Märtyrer, wo ihr mehr seid. In Orlando ist dieser Ruf gehört worden. Entschuldigt mal kurz. Ich habe diese drei Strategien der Favorisierung deshalb etwas ausführlicher dargestellt, um mich im Folgenden eben, wie ich schon ehrlich sagte, damit nicht mehr befassen zu müssen. Denn das, was heute Abend zur Debatte stehen soll, was ich zur Debatte stellen möchte für euch, ist nicht die Frage, ob der gegenwärtige Alltagsislam mit dem Islamismus ursächlich zusammenhängt, sondern wie. Ich möchte daran versuchen, Hinweise darauf zu geben, warum die Erweckungsbewegung, die die islamische Welt von Malaysia bis Molenbeek spätestens in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erfasst hat, Kraft eigener innerer Dynamik nichts anderes als konsequenten Islamismus hervorbringen konnte und kann. Ich möchte im Folgenden Hinweise darauf geben, warum gerade die zweite und dritte Generation, also die hier aufgewachsenen Muslime, häufig besonders zum Radikalismus neigen und die erhoffte Integration völlig zu misslingen droht. Gerade weil, das ist mir wichtig, gerade weil man dem Islam so viel öffentlichen Raum gewährt. Und ich möchte des Weiteren aufzeigen, warum der islamische Staat Fleisch vom Fleische des westlichen Vorstadt-Islam ist. Und das und wie die ganz besondere Pathologie seiner Untaten in der islamischen Familien- und Clanstruktur und einer ganz bestimmten Form von Sozialisation, die darin stattfindet, begründet liegt. Ganz kurz gesagt möchte ich der Frage nachgehen, warum die islamische Radikalisierung bei den Einzelnen umso heftiger ausfällt, je mehr die klassische patriarchale Macht objektiv in diesem Clan zerfällt. Zum Islamismus. In gewisser Weise kann man die Entstehungsgeschichte des zeitgenössischen politischen Islam, auf die später, wenn auch nur kurz eingegangen wird, historisch als eine Parallelentwicklung zum Nationalsozialismus betrachten. Worin sie sich inhaltlich ähneln, allen bekannt, sind Verschwörungsmanie, Vernichtungseifer, Herrenmenschendünkel, Ablehnung der Moderne und auch die permanente Gekränktheit im Gestus der verfolgenden Unschuld. Ein entscheidender Unterschied für Antifaschisten sicherlich, nochmal wichtig, das auch vor Augen zu rufen, ein entscheidender Unterschied besteht jedoch darin, dass die Ideologien des Nationalsozialismus, Rassenkunde, Esoterik, Germanentum etc., Mythologie aus zweiter Hand sind. Sie sind Verfallsprodukte gescheiterter Aufklärung, also Produkte ihres Misslingens, ihres Rücksturzes der Mythologie. Aber damit eben auch immer fadenscheinige Rückkehr eines bereits Überwundenen, eines bereits gewusst Überwundenen, dem seine Willkürlichkeit und Konstruiertheit immer auf die Stirn geschrieben steht. Das ist beim Islamismus genau nicht der Fall. Wir sind die archaische Ordnung und ihre Vorstellungen niemals überwunden, sondern maximal eingehegt, gedämpft oder abgeschwächt worden. Die Mythologie des Islamismus stammt sozusagen aus erster Hand. Sie reaktualisiert das Gesellschaft nie gestürzte und urtümliche. Der ursprüngliche Mythos des 6. Jahrhunderts geht ihm direkt in die Gegenaufklärung des 20. über. Die Aufklärung wird in der Konfrontation mit der Moderne, die nicht als gesellschaftsinterne Entwicklung sondern lediglich als externe Kraft auftritt, sozusagen direkt übersprungen, weil es im traditionellen Herrschaftsgebiet des Islam nie relevante gesellschaftliche Kräfte und vor allen Dingen auch nie Produktionsverhältnisse gab, die so etwas wie die europäische Aufklärung verlangt oder ermöglicht hätten. Allein schon deswegen war der Islam, wenn wir schon in seiner Geschichte sind, und der Islamismus, kein Produkt, vom Sturz des deutschen Freundes im Geiste und Bündnispartners im Kampf gegen den verjudeten Westen auch nie richtig tangiert. Hitler blieb zwar nach 1945 durchaus ein Vorbild. Nicht umsonst heißt eine angesagte Boutique in Gaza-Stadt, die neben Dschihad-Tracht neuerdings auch Tranchiermesser für den Angriff des Israelis verkauft, eben Hitler-Store. Aber es ist ein Vorbild, auf das man genauso gut auch verzichten könnte. Denn der islamische Hass auf Juden und den Westen ist eine sui generis und stürzt sich auf eine Vergesellschaftungsform, die tatsächlich, wie ich schon sagte, auf das 6. Jahrhundert auf den Propheten zurückgeht. Auf das absolut repressive patriarchale Kollektiv, das zugleich das religiöse Ideal, die perfekte Gesellschaft als Verwirklichung der Offenbarung Gottes auf Erden darstellt. Max Horkheimer beispielsweise war sich im Gegensatz zu vielen, vielen Soziologen und Philosophen heute bereits in den frühen 60er Jahren der vitalen Funktion bewusst, der vitalen Funktion, den der archaische Glaube bei der Neuformation, wie er es sagte, eines faschistischen Blocks antikolonialen Bündnis erfüllt. So notiert er an zentraler Stelle, zitiere, der Islam entspricht, weil er dem tiefen Fanatismus, der brutalen Positivität unter allen Religionen am weitesten entgegenkam, dem Erwachen der Volksstimme besser als der Religion des Kreuzes, deren Aufbrüche ihrem Wort und Geist zergliedert wieder waren. Der Islam fordert wenig von seinen Bekehrten und ist für die Eroberung. Die Übereinstimmung von Theorie und Praxis überzeugt jene, die endlich auf der Welt Karriere machen wollen. 4 bis 5 neue Moslems kommen heute, also Anfang der 60er Jahre, wenn ich recht gelesen habe, auf einen, der zum Christentum übertritt. Diese bösartige Attraktivität des Islam, die Horkheimer vor jetzt gut 50 Jahren umriss, gründet in seiner spezifischen Form. In seiner spezifischen Form, die ihn von jeher ausmachte, die ihn verbindet mit den großen anderen monotheistischen Religionen, aber eben doch mehr als nur graduell unterscheidet. Diese spezifische Form ist ein archaisches Relikt, dessen buchstäbliche Sprengkraft sich jetzt erst zeigt. Der in einem gottgerechten Leben nämlich ausweglos bleibende und deshalb auch ein ebenso mörderisches wie selbstmörderisches Ende hintreibende Konflikt des Individuums mit seinem Körper und seinen Trieben. Zu diesem steht der Islam bereits in seinen ältesten Überlieferungen in einem ganz klaren Verhältnis, dem des Krieges. Die somatischen Gründen Triebe werden mit äußerster Konsequenz deshalb nicht zivilisiert, nicht etwa ins Liebesgebot transformiert, verzärtlicht, spiritualisiert oder wie auch immer, sondern wird aufs Messer, das meine ich wörtlich, erniedrigt und bekämpft. Ein drittes Indiz dafür, wenn ihr euch das in den Kopf gehen lassen wollt, ist beispielsweise das Fehlen des Klosterwesens im Islam, um von den wenigen Sufis mal nicht zu sprechen. Das ihn sowohl vom Christentum als auch vom Buddhismus tief unterscheidet. Auch ist im Islam beispielsweise der Attentismus, die zum passiven tendierende Vergeistigung des Rabbinertums, die den jüdischen Glauben kennzeichnet und zivilisiert hat, vollkommen fremd. Die sanfte Abwendung von der Welt, um diesen Gedanken nochmal zu vertiefen, die sanfte Abwendung von der Welt, wie sie Klosterwesen und vergeistige Theologie ermöglichen, kann der Islam nicht akzeptieren. Die sündhafte Welt erscheint in seiner brutalen Positivität immer nur als Objekt zur Unterwerfung und Zerstörung. Das heißt, um es nochmal ganz deutlich zu betonen, der Islam gibt einen religiösen Wunsch nach Abwendung vom Irdischen, der allen Religionen gemeint ist, eben keine spirituelle Richtung, die es dem Gläubigen ermöglichen würde, die Existenz einer nicht- bzw. weniger gläubigen Außenwelt zu ertragen und ihr eben nicht als Unterwerfer, sondern lediglich als besseres Vorbild entgegenzutreten. Hier, in diese Richtung, müsste man zum Beispiel auch, das möchte ich am Rande anmerken, den entscheidenden Unterschied zwischen der Haube einer Nonne und dem islamischen Verhüllungszwang suchen. Also, diese spezifische islamische Leibfeindlichkeit hat auch einen zentralen theologischen Namen, Dschihad an-Nafs, der heilige Krieg gegen das körperliche Begehren, gegen das niedrige und niedere Selbst. Er steht im Zentrum einer Religion, deren Name in diesem Weg auf sich, wenn er mit Unterwerfung übersetzt wird und wo es natürlich Streit gibt, durchaus diese Konsequenz besitzt, diese Übersetzung. In diesem heiligen Krieg gegen das körperliche Begehren liegt auch begründet, dass eine gewisse Form von seelischer Reife beim Individuum verhindert wird. Ich werde darauf noch näher, nicht nur verhindert, weil das würde sagen, dass der Altruismus auch behindert wird, darauf noch näher eingehen. Im Folgenden, nur so viel hier soweit, es ist nämlich nicht mehr der Einzelne, der mit seinem Gott alleine ist und mit diesen Trieben zu ringen hat und dem ein Angebot gemacht ist, sie in einer Form zu regulieren, die vielleicht nicht unbedingt aufgeklärt ist, aber eben, ich sage es mal ganz erlaubt, sozialverträglich wirkt, sondern es handelt sich hier um ein festgesetztes Kollektiv, das die individuellen Leiber alle ihrer Mitglieder befehlet und diese individuellen Mitglieder auch zwingt, ihren Leib zu befehlen und zu unterjochen. Dieser Krieg ist, wiederhole mich da gerne nochmal oder führe es gerne nochmal deutlicher aus, deswegen ein totaler, weil er eben alles, was man in der Psychologie als Sublimation bezeichnet, ausschließt. Er ächtet das Spiel. Er verbietet die begrenzte Hemmung im Rausch. Er kennt keine demütige Verinnerlichung und Vergeistigung. Er verabscheut die Musik als sündhaft. Die Ästhetik noch im weitesten Sinne, die bildliche Darstellung des Leibes. All jene Gefilde, in denen das Begehren Erfüllung finden kann und doch zugleich auf sein ungehemmtes Außerirdieren verzichtet. Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz, ich lasse es mal hier nachdenken. Und natürlich ist dieser Krieg nie zu gewinnen. Es ist ausgeschlossen, dass selbst bei der totalen Kriegserklärung gegen den niederen Trieb dieser einschliefe, dass dieser Ruhe gäbe. Das Begehren geht weiter, aber durch diesen Krieg in einer ganz besonderen Form abgespalten, projiziert und vor allen Dingen plump sexualisiert. In einer Form, die jede körperliche Attraktion oder uneingehendes Sexualverhalten penibelst registriert und bekämpft. Der unsublimierte Trieb, vom sublimierten sprach ja gerade eben, der ebenso unsublimierte Trieb meldet sich im Tugendterror, im Verbot jeglichen sinnlichen Lebens. Doch das repressive Kollektiv bietet natürlich seinen Mitgliedern auch etwas. Keine Sinnlichkeit, keine Sublimation, aber eine Kompensation, die genauso primitiv ist wie die Unterdrückung dieses Triebes. Eine Kompensation, die ich im Folge des Narzissmus der Unterworfenen bezeichnen werde. Er funktioniert in etwa so. Die Unterworfenen erhöhen sich als zur Strafe Autorisierte. Ihr eigener Verzicht bringt sie einem rächenden, unnachgiebigen und strafenden Gott nahe. Ja, erhebt sie zu Verstreckern seines Willens, zu Nachfolgern des Propheten. Im Namen der Reinheit dürfen sich die Unterworfenen dem Schmutz nähern, um ihn blutig zu beseitigen. Nicht zuletzt deshalb kann der Islam keine Ruhe finden und auch keine Ruhe geben, denn kein Verbot könnte je streng genug sein, solange die Dynamik der militanten Verdrängung stets neue Sünder und stets neue Opfer verlangt. Erlösung, ja bloße Erleichterung, ist so in der Konsequenz nur in der Vernichtung zu haben, in der Verwandlung des Individuums zum lebenden Leichnam und der Außenwelt zum Großfriedhof. Wer mal Teheran abends gesehen hat, weiß, was ein Großfriedhof ist. In der Konsequenz dieser Dynamik aus Krieg, Unterdrückung und Bestrafung kommt es zu jener schamlosen Pornografisierung von Gewalttaten, die dem islamistischen Terror ganz besonders eigen ist, die immer sozusagen zum Markenzeichen, als Werbespot vorangeht. In dieser Pornografisierung, wie ich sie nennen möchte, liegt, um auf die Parallelisierung mit dem Nationalsozialismus zum Eingang zu kommen, eine recht wesentliche Differenz. Der Islamist unterscheidet sich vom Wehrmachtssoldat und SS-Mann durch die Unverhohlenheit, mit der er seinen ideologischen Antrieb loslegt. Seine misogyne Todesneigung tritt in nahezu gänzlich unrationalisierter Form auf, anders eben als beispielsweise in den Männerfantasien des soldatischen Mannes, der einer wie Klaus Thebe Leid noch ingeniös dechiffrieren musste. Auf diesen Unterschied, der von ganz entscheidender Bedeutung ist, hat bislang am deutlichsten Lord George Weidenfeld, der 1935 aus Österreich nach Großbritannien geflohene jüdische Publizist, hingewiesen. Es lohnt sich, denke ich, für die, die das Interview nicht kennen, auf das ich hier anspiele, länger zu zitieren, was Weidenfeld kurz vor seinem Tod im Januar dieses Jahres in einem Interview in der Welt herausruft. Ich zitiere. Die Nazis haben die Vernichtung ihrer Feinde zuvörderst der Juden als industrielle Maßnahme organisiert. Es war ein widerliches, kaltes Morden ohne große Emotionen. Die Bolschewisten haben bei den organisierten Hungerkatastrophen, mörderischen Umsiedlungen und Exekutionen ganz anonym Millionen umgebracht. Grauenvoll genug. Aber nun kommen diese Dschihadisten als fröhliche Sadisten und sagen der freiheitlichen Lebensform ebenfalls den Kampf an. Was tun sie? Sie köpfen und kastrieren ihre Opfer. Sie schänden Frauen nach Belieben, kreuzigen die Menschen, verstümmeln sie systematisch. Und das alles mit obszöner sexueller Freude. Zitat Ende. Zu Recht wird man jetzt anwenden, dass ein so rein aufgemachter Gegensatz zwischen emotionslosen Morden hieb und pornografischen Morden da natürlich nicht hundertprozentig aufgeht. Völlig richtig. Jeglicher Antisemitismus ist verknüpft mit sexuellen Emotionen. Doch was Weidenfeld, darum geht es mir hier, sehr genau registriert, ist, dass die Offenlegung, manchmal mit Schamlosigkeit, die Offenlegung sexueller Motive, die am grausamsten eben dort ausfallen, wo sie sich als vermeintlicher Kampf gegen Sexualität ausdrücken, also im Dschihad gegen die eigene Leiblichkeit, im Nationalsozialismus akzidentiell blieb. Verdruckst die zeigende Motivation in der Schmuddelecke des Stürmer und der Warnwelt seines Herausgebers Julius Streicher. Und deshalb blieb Typen wie Streicher auch die große Karriere im Parteimilitär versagt. Und ihr angestammtes Betätigungsfeld, der Folterkeller nämlich, wurde zwar keineswegs verheimlicht, aber auch in der NS-Propaganda nicht groß und schon gar nicht als Werbung herausgestellt. Thebeleit-soldatischer Mann, obwohl Thebeleit das durchaus versucht, noch gar nicht so schlecht, Thebeleit-soldatischer Mann taucht so nur sehr bedingt als Beschreibung des Islamisten. Denn der soldatische Mann, und das ist das, was Weidenfeld, glaube ich, meint, musste wenigstens zu einer Art von Triebaufschub befähigt gewesen sein, befähigt dazu, seine ursprünglichen Impulse in Disziplin und Unterordnung zu transformieren. Die IS-Krieger und der Verlauf des Krieges, wie er sich uns auch darstellt, zeigt das, denke ich. Hingegen ist dazu nicht in der Lage. Seine Impulse werden unmittelbar ausgelegt. Die gottgefällige Ordnung, für die er kämpft, ist in Wirklichkeit gegen die selber gefällige Unordnung. Eine Unordnung, in der nur eine überaus fadenscheinige Rationalisierung der Liebe Brocken die zerstörerische Lust an Zerfetzen, Zerschneiden und Aufschlitzen begleitet. Was übrigens für die schiitischen Gegenkräfte, die Fallujah gerade erobert haben, nicht minder gilt. Ich habe ein fürchterliches Video zu denen gekriegt, wo der Anführer der schiitischen Milizen den IS-Kämpfern vor der Ruhe der Stadt androhte mit einem Schwert in der Hand, dass er sie zerschneiden werde wie Shawarma. Also diese Lust daran, mit Instrumenten zu zerfetzen und zur Zerstückelung scheint beide Seiten zu leiten. Aber egal. Auch das wäre ein Beispiel dafür, dass der Einzelne voll auf mit seinem Triebchaos beschäftigt ist. Die Oma hingegen dazu nur als Vehikel dient. Unfassliche Grausamkeit wäre meine Vermutung, paart sich deshalb mit rasch eintretender Gleichgültigkeit. Beide schlägt fast unvermittelt miteinander um. Weder ist von diesem Typus, den ich gerade beschrieben habe, zäher Widerstand zu erwarten, aber eben auch nicht, und das ist das Schlimme daran, irgendeiner Einsicht oder mehr als eine nur oberflächliche Verhaltensänderung im Fall der Niederlage. Oder um es, wenn wir jetzt schon die Gefühle der Psychoanalyse vorstoßen, mit ihren Worten zu sagen, dort, wo normalerweise wir uns im Alltag darauf verlassen müssen, dass das Gegenüber, genau wie ich, ein Über-Ich besitzt, ein Gewissen, dass das regulativ fungiert, herrschen dort, und das, denke ich, sieht man vor allem in dieser unmittelbaren Einheit von sexueller und Folterfantasie, herrschen ungebrochen Omnipotenzfantasien der frühesten Kindheit. Das Gewissen fehlt. Diesen Typus, dem das Gewissen als soziale Instanz fehlt, der tatsächlich zu diesem umschlagenden Verhalten von extremer Grausamkeit, extremer Reuelosigkeit fähig ist, ist nicht so, dass es den im Nationalsozialismus nicht gegeben hätte, aber er war eben dort eine Randerscheinung. Genauso charakterisiert Adorno eben auch in den Studien zum autoritären Charakter, als genau jenen, ich zitiere, welche die schmutzige Arbeit einer faschistischen Bewegung tun. Im selbsternannten Kalifat hingegen, und das war auch der Grund dieses Exkurses, worauf ich hinaus wollte, im selbsternannten Kalifat hingegen ist die schmutzige Arbeit nicht mehr bloß ein Mittel zum Zweck wie im Faschismus, sondern das Ziel der ganzen Übung. Das Sklaven und Foltern sind nicht willkommene Beschäftigungen auf dem Weg, eine autoritäre Herrschaft zu implementieren, des Besetzten dieser autoritären Herrschaft. Das war jetzt mein Blick um das, was Frau Hockner vermutlich mit dem Begriff brutale Brutalität der Religion meinte, ihre plumpe Unmittelbarkeit, die dem Unterwerfungsgebot bereits einen sehr, sehr utilisierten Trieb bahnbricht. Es entspricht eine solche Brutalität und auch Grausamkeit religiöser Vorschriften entspricht einem gesellschaftlichen Ensemble, würde ich vermuten, und damit kommen wir zum nächsten Punkt auf dem Weg zu dem, was ich euch am Anfang versprochen habe, nämlich dazu, den islamischen Staat und seine Ideologie als den zeitgenössischen Islam der westlichen Vorstadtjugend zu kennzeichnen. Eine solche Religion entspricht nicht dem Namen, also einer Gesellschaft im emphatischen Sinn des Namens. Eine Gesellschaft, die sich über Clans, Familien, ihre Fäden, ihre kollektive moralische Regulierung untereinander erhoben hätte, so wie die Gesellschaften des Okzidents irgendwann in einem Prozess der Zivilisation. Jede Altersregelung ist hier vorgeschrieben. Ein nicht auf kriegerischen Weg erreichbares Draußen gibt es nicht. Familiale Herrschaftsverhältnisse stehen nicht zur Disposition. Geschichtlich war es die unangefochtene Stellung des Familientyrannen, dessen lediglich vergrößertes Abbild der Clansbürger unter dem des Propheten war, die den Laden überhaupt am Laufen hielt. Diese Unanfechtbarkeit des Patriarchen war es, die nur dafür sorgte, dass dieses, ich habe es ja schon charakterisiert, vor ungelösten Konflikten und ungebimmter Aggressionen so strotzende, im vorindividuellen Verharren sozialer Sorge nicht auseinanderflog, dass ein notwendiges Minimum an Gesellschafts- und Kooperationsfähigkeit, nicht zuletzt auch militärischer Fähigkeit, gewahrt blieb. Doch durch die Kollision mit der Moderne begann der Herbst dieser Patriarchen, um einen bekannten Romantitel herbei zu zitieren. Jener Herbst der Patriarchen, der damit zugleich zur Geburtsstunde des zeitgenössischen Islamismus wurde, und zwar überall in der islamischen Welt. Zuerst am Rande kolonialer Metropolen wie Kairo, man denke an die Muslimbruderschaft, Saal-Kutsub, dann an den Küchentischen der westlichen Großstädte, seit jüngerer Zeit auch in den nachkolonialen Palästen des Nahen Ostens. Der Islamismus, beziehungsweise dessen Attraktivität als junge, meist aber nicht nur männliche Muslime, speist sich genau aus diesem Verfall der Autorität, die hergebrachten familiären, die geistlichen und übrigens gleichermaßen. Das verraten allein schon die nahezu identisch scheinenden Lebensläufe islamischer Terroristen neuerer Prägung. Jener Mörder von Paris, Brüssel oder jetzt Orlando. Stets war das westliche Leben, das sie lockte und das sie in der Zeit ihrer körperlichen Pubertät auch zu führen versuchten. Zugleich eine narzisstische Kränkung, mit anderen Worten, hielt für jeden von uns, durchaus eine ungewöhnliche Frustration und Irritation bereit, gegen die aber jeder Narzissmus der Unterworfenen dann als Gegenmittel diente. Die extrem schnellen und extrem heftigen Radikalisierungen, häufig via Mundpropaganda im Internet und jenseits der Familien angekommen, verlaufen eben deswegen, wäre meine Vermutung, die ich dann noch begründen versuche, so auffällig schnell, weil dieser Narzissmus die bereits im Kern vorhandenen psychischen und mentalen Voreinstellungen befriedigt und die beunruhigende Erfahrung des individuellen Scheiterns, sei es an den Umständen, sei es an den eigenen Begierden, etwas, was dann jeder von uns lernen muss, damit zu leben, wieder einhegt in den großen Plan Gottes und seiner Umma. Schlicht gesagt, was einer der zuvor Pi sagte, wird nach traditioneller Art des Dschihad an Nafs exterritorialisiert. Was man nicht bekam, war eben ohnehin schlecht und verdorben. Kufar, wie das so schön heißt, also Olga, unglaublich und unrein. Das Entwerten der Außenwelt wehrte das gekränkte Selbst wieder auf. Die Schwäche der Väter, um darauf zurückzukommen, die ein Nimbus gewaltig ramponiert waren, ist, weil sie sich bei den Ungläubigen verdingt hatten, von ihnen beherrscht wurden, in diesen Augen, statt selbst für sie zu herrschen, wie es den Gläubigen der Meinung nach gebührt, beschleunigten in aller Regel, wenn auch häufig unwillentlich, diese Entwicklung. Denn diese Schwäche der Väter, wenn man übertrumpfen, ihre vermeintliche Apostasie, also ihr Abfall von der wahren Religion, die zumindest äußere Anpassung in Lebensumständen in westlichen Gesellschaften an die Kollegen, an die Nachbarn, an die säkulare oder christliche, meistens selten christliche Umwelt überhaupt, die soll zurückgenommen werden. So bilden sich überall in diesem Milieu Bruderhorden, hatte ich sie genannt in einem Text in der vorletzten Bahamas. Bruderhorden aber besonderer Art, ich werde darauf noch näher eingehen, die weder durch die individualisierenden Kräfte von Sekte, Ghetto und Liebe gefährdet sind, denn das ist das Weibliche, ist verborgen und stillgestellt, noch in diesem Sinne ohnehin schon mittellosen, schwachen und seinen Nimbus verloren haben, in Patriarchen beerben zu können. Was den Brüdern in dieser Situation bleibt, ist, sich in phantasmagorischer Art und Weise an die Stelle zu setzen, und zwar jeder Einzelne, die er der Patriarch eigentlich hätte einnehmen sollen, aber immer weniger einnahm. Was den Brüdern also bleibt, ist, sich aufzuschwingen wie Tyrannen ihrer Außenwelt, deren Schiene zu durchbrechen übermacht, dann schließlich, in der radikalsten Form, durch das äußerste Opfer nur noch gezwungen werden kann, das Selbstmordattentat, in dem die persönliche Apokalypse des Nazis zur Apokalypse der verabscheuten Welt wird. Bruderhorde, ja, das ist ein Begriff Freuds, der ein bisschen Verwirrung auslöst, deswegen habe ich extra für euch heute eine kleine Passage vorbereitet, um das ein bisschen aufzuklären. Um Missverständnisse zu vermeiden, wenn hier von Bruderhorde die Rede ist, dann bezieht es natürlich auf deskriptive Beobachtungen darauf, dass das islamische Öffentlichkeit eine männliche ist, dass ihr prägendes Merkmal, das ist, dass Männergruppen sie bestimmen. Dass also auch Männer dort nicht einzeln des Abends in den Theater sitzen, dass das Gruppen unterwegs sind, die man tatsächlich erstmal, wenn sie junge sind, als Brüdergruppen, Brüderhorden bezeichnen kann. Aus diesem deskriptiven Bild heraus bin ich auf den Begriff gekommen und verwende ihn auch in einem anderen Kontext als der, aus dem er unmittelbar stammt, bei Freud, und zwar in seiner, das Konzept, das er in Totem und Tabu entwickelt hat. Freud sah im Sturz des Patriarchen, falls es, ich wiederhole es einfach ganz kurz ins Gedächtnis, Freud sah im Sturz des Patriarchen, der über sämtliche Frauen des Clans verfügt hatte, durch die Bruderhorde die Ursprünge des internalisierten Gewissens und letztlich der Monogamie. Anders gesagt, die Grundlage des jüdischen bzw. christlichen Familienmodells. Hier unterscheidet sich aber das Familienmodell des Islam ganz, ganz grundlegend. Was Paulette Gensler in der Jungle World pointiert zum Ausdruck brachte und was ich deswegen weiter pointiert, ist einfach zitieren möchte, hier in der Ausgabe vom 4. Februar dieses Jahres. Für Freud, Zitat, für Freud war in gewisser Weise die Ermordung des allmächtig über alle Frauen verfügenden Urvaters und die Formierung der Bruderhorde der erste zivilisatorische Akt. Mit einhergehender Einführung der Monogamie verhinderte ein Rückfall hinter diesen. Der Islam aber riss diese Errungenschaft wieder ein und institutionalisierte durch die Begrenzung auf 4 Frauen sozusagen Urväterleid, die zwar untereinander eine brüderliche Horde bilden können, sich jedoch dezidiert von den anderen Männern abgrenzen müssen. In Verbindung mit der Tatsache, dass alle sexuellen Partnerschaften strengstens verboten sind, schafft schon dieses allein einen permanenten kriegerischen sexuellen Notstand, der nur durch die Macht des polygynen Ehemanns verhindert wird, also durch die Macht des Patriarchen, der diese Konflikte einfach durch die Macht einzulegen in der Lage ist. Ist der Patriarch schwach, bricht dieser Krieg, der lautet der kleinen Bruderhorden gegeneinander, wenn man so will, und die Minder los. Und wenn sich die Bruderhorden miteinander verbinden, dann gibt es nur noch ein Milieu, in dem gewildert werden kann, das den Druck dieses Krieges aushalten kann, nämlich das nicht-islamische Milieu. Zu ergänzen wäre hier allerdings noch ein wichtiger Punkt, die Rolle der Mütter, von denen auch leider viel zu selten die Rede ist, in diesem Familienmodell betrifft. Weil durch den tatsächlichen sexuellen Notstand mit frühkindlichen Omnipotenzvorstellungen sich auflädt. Die spezielle Bindung zur und die Verfügung über die Mutter bringt einen Sozialtypus hervor, der Frauen allein schon deshalb, weil er sie zwar begehrt, aber sie keineswegs notwendig ihn verachten muss. Das semi-institutionelle Verhältnis von Müttern zu ihren Söhnen verlagert die Erfahrung dieses Verzichts, die jeder junge Mann machen muss, wenn er zivilisiert ist, verlagert die Erfahrung des Verzichts auf das ursprüngliche Liebesobjekt, die Mutter, in die außerfamiliäre Realität. Der kleine Prinz, der sich die überschwängliche Liebe seiner Mutter sicher sein kann und sie eben nicht aufgrund der patriarchalen Verhältnisse zugunsten ihrer Liebe zum Vater aufgeben muss, Er fährt bruchlos, unvermittelt, seelisch ebenso unreif wie unvorbereitet, liebt in Nöse Versagung, als Sturz von seinem Thron, den er mit Hass auf alles Nichtmütterliche leiblich vergilt. Die Mütter verewigen so in gewissen Sinn die Misogynie, also den Hass auf Frauen. Und das mit dysfunktionaler Zwangsläufigkeit. Denn die einzige Möglichkeit jener Mütter, beispielsweise in dieser Gesellschaft, sich soziale Anerkennung zu sichern, besteht ja eben darin, Söhne zu gebären und an sich zu binden. Die Söhne sind, das habe ich mir unterstrichen, ganz laut, die Söhne sind sozusagen die phallische Waffe der Frauen in einem patriarchalen System. Kein geringerer als der türkische Autokrat Erdogan illustriert meines Erachtens dieses semi-inzestuöse Verhältnis vor kurzem erst mit sehr, sehr schwüler Inbrunst. Zitiere. Deshalb küsst man die Füße der Mütter. Dort findet man den Duft des Paradieses. Dort liegt das Paradies, nicht bei den Vätern. 30.05.2016. Ich habe an dieser Stelle noch ganz kurz hinzugefügt. Wen es länger interessiert hier, ich kann mir gerne auf Nachfragen zurückkommen. Der Bahamas 38 aus dem Jahr 2002 gab es schon mal eine Sexualpathologie des Islam, der dort sehr auf diesen kleinen Prinzen, seine Mutterbeziehung und den Narzissmus, der daraus folgt, einging. Das kann man bestellen. genau, in diesem Sinne notieren, Bahamas 38. Okay. Wir haben das Zerfall des Patriarchat in der arabischen Welt, wie auch in den Vorstädten. Wir haben eine kriegerische, wenn man so möchte, sexuelle Regulation in der Bruderhorde. Und wir haben das Problem, dass sich dieser, wenn man möchte, Kern des Islam, der im Alltag häufig eingehegt wird durch die Nachbargesellschaft, eingehegt wird durch die Imperative, der Fabrikarbeit, des Vorwärtskommens, des sozialen Aufstiegs, all diese Dinge, dass dieser Mechanismus der Einhegung, der gesellschaftlichen Einbindung zunehmend wegfällt. Das ist ja wieder nichts Neues, dass die soziale Mobilität, die Zahlen es gezeigt haben, so gering ist wie noch nie in der Geschichte unserer Blick in den letzten Jahren. Und das sind Entwicklungen, die in Ländern wie Frankreich oder Großbritannien hier noch schärfer zutage treten. Meine These wäre, dass das, was ich an Pathologien aufgezeichnet habe bislang, dass sich das gerade in den Vorstellungen, von denen die Rede war, so besonders klar und rein herausstellen kann, weil der Islam mit sich allein zu Hause ist unter diesen Bedingungen. In Zeiten der Prekarisierung. Er muss keine Rücksichten auf die Notwendigkeiten des Verkaufs von Arbeitskraft oder die Notwendigkeiten des gesellschaftlichen Verkehrs nehmen. Denn dieser Verkehr beschränkt sich seit 2, vielleicht über 3 Jahrzehnten für viele nach der Schule auf den Kontakt zur Arbeitsagentur. Das war's. Vielleicht auch auf Kleinkriminalität und sporadische Jobs in Schlitzbuden, die wiederum häufig auch gar nicht mehr aus dem Milieu herausführen. Und so dreht er schon in seiner ursprünglichen Konstruktion, mit der ich gerade versucht habe, ein paar Thesen zu formulieren, frei. Liegt frei oder dreht frei. Denn anders wäre es auch kaum zu erklären, warum auf einen einzigen Anders Breivik hunderte Mohammed Attas, Abdelhamids Abaouts, Omar Martins oder La Rossi Abdelaz kommen, jener, der vor kurzem einen Polizeibeamten dessen Lebensgefährtin bei Paris in deren Wohnung niedermetzelte. Der Aufstand der Bruderhorde der Attas und Abaouts beschränkt sich natürlich keineswegs auf die islamische Diaspora am Westen, wie ich gerade sprach. Er hat auch das Innere drunter ergriffen. Seit den 70er Jahren vermehren sich dschihadistische Organisationen von Mali bis Malaysia, das heißt, wenn ihr vergleicht, die Krebszellen, erhielten einen entscheidenden Schub durch den 37. Afghanistan-Krieg und bilden, wie sich immer deutlicher zeigt, das ist meine These, aber die könnte man reden, in der islamischen Welt bislang das einzig wirkmächtige von dort zu den alten Hierarchien und Despotien. Vielleicht von den kleinen, möglicherweise Tunesien ein bisschen abgesehen, aber ansonsten sehe ich irgendwie schwarz. Der Prozess der Übertrumpfung der Väter unserer Diktaturen im wahren Glauben bleibt also im Großen dem, der im Kleinen die Lebensverhältnisse bonlieus bestimmt und umgekrempelt hat, der gleiche. Dieser Prozess ist meiner Meinung nach der wahre Motor des arabischen Frühlings und die zeitgenössische Form islamischer Vergesellschaftung, die ihre traditionellen Schranken abgeworfen hat, nämlich die der Patriarch selber gesetzt hat, ohne sich deshalb aber nur auch nur ein Jota zu öffnen oder zu ändern. Ganz im Gegenteil, die Reformethik, die derzeit am höchsten im Kurs steht, ist wieder die aus dem 18. Jahrhundert von Muhammad ibn Abd al-Wahhab, dem Stammvater des Wahhabitismus. Und ihr Kern sagt, jeder drohende kulturelle und gesellschaftliche Umbruch ist auf den Abfall vom wahren Islam zurückzuführen. Und dieser allein ist das Universalheilmittel gegen die Irritation der Neuzeit. Der Einwand, dass das natürlich ein sunnitischer Fundamentalismus ist, der manchmal gemacht wird, ist, denke ich, spätestens seit Khomeinis Revolution hinfällig, weil die schiitische Variante zwar noch nicht ganz weit eingesessen ist, aber dafür kein Stück weniger wirkmächtig. Diese innerislamische Revolte erfasst auch den Dschihadismus selbst. Damit kommen wir zum Islamischen Staat. Im Gestalt des Islamischen Staates, der binnen weniger Jahre Al-Qaida, den ersten und bislang machtvollsten Vorboten dieser innerislamischen Rebellion der Brüder gegen die Väter und Onkel, im wahrsten Sinne des Wortes alt aussehen ließ. Im Vergleich zu den noch aus dem alten islamischen Establishment stammenden Altfürsten des Terrors, aller Osama bin Laden, wirkt die IS wie Fleisch vom Fleische der Bruderhorde in den Bonn-Ligös. Ähnlich wie in der Praxis in der Art seiner voluntaristischen und rücksichtslosen Landnahme und auch in der Art seiner in islamischen Augen selbst halbgebildeten theologischen Anmaßung, die mit dem hergebrachten Senioritätsprinzip, also der Unterordnung unter die Hüte der Tradition, bricht. Um diese aber im hemmungslosen Archaismus, also das heißt in der Radikalisierung der Tradition noch erweitern zu übertreffen. Der IS folgt also genau in diesem Muster, dass man die schwächenden, dem Westen gut dazugetanen, apostatischen Väter im wahren Islam, im harten Islam, noch übertrumpft und daraus auch die Legitimation für seinen Aufstand zieht. Ganz dem Muster eben auch des Aufstands der Bruderhorde in den Vorstädten, die verwestlichen Väter, die ehemaligen Daimler-Türken, beispielsweise, wie man Stuttgart dazu sagte, nicht mehr verfolgen. Er folgt diesem Muster und lehnt sich deswegen auch eine Selbstpräsentation an die Vorlieben, genau die inneren Muslime aus der ersten und zweiten Welt an. So setzt er sofort nach der Etablierung des Islamischen Staates, wie ihr alle wisst, den Terrorterrorismus aus Europa und aus der ehemaligen Sowjetunion ein. Ich gebe euch nur Zahlen, die schon veröffentlicht sind, aber nur zur Erinnerung. Eine UNO-Studie vom November 2014 schätzte nicht ganz überraschend die Zahl ausländischer Kämpfer in den IS-Streitkräften auf 15.000 aus über 80 Ländern. Im Februar 2015 veranstalten die IS-Geheimdienste sogar 20.000. Ihnen allen bietet der Islamische Staat eine einzigartige Mordspielwiese, ein durch keine äußeren Widerstände eingeschränktes Ausleben aller dschihadistischen Fantasien, die Maß und Konsequenz und Erfüllung aller destruktiven Wünsche des gekränkten Nazis. Ein einzigartiges Gängeln, das echt tat, Erlebnispark, am Bonn-Leben der Wüste. Ein Bonn in der Wüste, in dem man eben nicht wie in Paris, beispielsweise 2010, als der junge Jude Ihan Alimi bestialisch über Wochen zu Tode gefoltert wurde, in einen Keller dafür gehen muss, sondern das recht offen und mit Selfie im Internet beziehen kann. Zu dieser Frechheit und Offenheit passt die gerade auch für islamische Verhältnisse atemberaubende Anmaßung der Ausrufung des Kalifats am 29. Juni 2014. Als man an den Vorkömmlingen, den irakischen Bauern und mittelmäßigen Theologiestudenten Abu Bakr al-Baghdadi in die direkte Nachfolge Mohammeds setzte, eine unfassliche Frechheit für islamische Verhältnisse, und ihn sich Amir al-Mu'minin, also Führer der Gläubigen, sich nennen ließ. Die Ausrufung des Kalifats also folgt nicht nur wegen des Größenwahns dieser selbstermächtigten Strategie der Horde, wie ich sie nennen würde, sondern auch, weil es einen ebenso maßlosen, grenzenlosen, rassistischen, wenn man will, Eroberungsanspruch festschreibt. Denn das Kalifat ist in islamischer Vorstellung schon der Kern der Weltherrschaft, der Kern der globalen Umma. Er beschreibt ein Territorium, mit dem kein Frieden zu schließen ist, ein Territorium, das keine Grenzen hat, ein Territorium, das nur Fronten besitzt, die sich jeden Tag verschieben dürfen und von denen ein Krieg auszugehen hat, der erst dann beendet werden darf, wenn die Welt den Islam komplett unterworfen ist. Und das heißt auch, dass es eben, wie ich schon sagte, keine Grenzen oder Fronten sind. Fronten, die nicht dort enden, wo das zusammenhängende generische Herrschaftsanspruch, dass sie erst durchsetzbar ist, sondern Frauen überall, und das ging ja aus dem Aufruf von Herrn Adnani auch hervor, die überall dort bestehen, wo die radikalen Muslime sich radikal zu ihrem Glauben bekennen. Und das heißt, dass jemand, der sie zum IS bekennt, zwar ein Wahnsinniger ist, ohne jeden Zweifel, aber eben nicht in einem wahnhaft und unautorisiert handelt. Er handelt genau im Auftrag des Kalifats, das von jedem Muslim an jeder Ecke der Welt verlangt, militärisch für IS tätig zu werden. Und in diesem Ramadan erging dieser Aufruf. Er erging und er wurde gehört. Er wurde vor allem Orlando gehört. Und das möchte ich gerne nochmal betonen, denn ihr wisst ja, welche Rufen darüber überall geschrieben wurden. Gut, ich denke, ich habe eine Menge Input gegeben. Und der letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, trägt die Überschrift: Was tun? Stellen zu wollen. Es ist natürlich eine zeitlose Frage. Was tun? Frage ich mich, was können antifaschistische Gruppen tun? Was haben sie zu tun und vor allem auch, was haben sie zu lassen, wenn das stimmt, was ich jetzt analysiert habe? Ich versuche es einfach mal, ein paar Vorschläge zu machen. Das syrisch-irakische IS lässt sich nicht trennen vom IS der Vorstädte. Ein arabisches Zentrum militärisch anzugreifen und zu zerschlagen, ist absolut notwendig. Aber es genügt bei weitem nicht. Die Landnahme des angemaßten Kalifats, ich sprach schon drüber, ist auch hierzulande in den Bonnieus oder auf Deutsch den sogenannten Brennpunktvierteln und den öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen und Kindergärten zurückzudrängen. Denn dort herrscht etwas, was Jules Pichel für Frankreich mit dem schönen Begriff der Arabisierung bezeichnet hat, schon lange. Gebe ich den Druck der religiösen Aufladung der säkularen Raums nach, bringt alle anderen Muslime dort, die gar nicht religiös sein müssen, die vielleicht sogar keinen Bock mehr drauf haben, Muslime zu bleiben, was man sehr gut verstehen kann, und in den Zugzwang, entweder auf eine Apostasie zu begehen oder mitzumachen. Das meine ich damit. Also das heißt, der Einfluss des Islam ist zurückzudrängen. Das heißt nicht, das hat nichts mit Rassismus zu tun oder dass der einzelne Moslem in irgendeiner Form unbedingt herauszuwerfen wäre, sondern ich will damit sagen, es muss ihm ermöglicht werden, jenseits des totalitären Anspruchs dieses Kollektivs, dieses Glaubenskollektivs, das mit privaten Bekenntnissen evangelischer Art oder ähnlichem in keiner Weise zu vergleichen ist, ich hoffe, das habe ich klar gemacht, nicht hinzunehmen ist. Das heißt, lassen wollen wir in Zukunft, oder sollten wir in Zukunft, jede Parteinahme für diese Religion und ihre Statuierung im öffentlichen Raum. Nur wenn das Gewaltmonopol des säkularen Staates, wäre mein Vorschlag, nur wenn das Gewaltmonopol des säkularen Staates in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wieder geltend gesetzt ist, darauf wollte ich jetzt auf, und dem islamischen Gegensouverän keine staatliche Aufwertung mehr zuteil würde, könnte es auch, und darum geht es mir ganz, 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 ganz persönlich, könnte es auch für den Islam aufgewachsen eine ungefährdete Aussteigeperspektive geben. Diese Analysierung muss unterbrochen werden. So, diese gewollt wäre, bloß das ist sie sozialpolitisch ganz sicher nicht, deswegen habe ich hier vorhin auch die Sozialdemokratie kurz aufgerufen, auch die Labour Party könnte man dazu aufrufen, die, ja, nur so am Rande bemerkt, die Gewerkschaften, der machtlosen und entmachteten Gewerkschaften, die islamischen Königklasse und das Partner gesetzt haben. Aber das ist eine Debatte mehr für später. Die politischen Klassen jedenfalls in Europa scheinen nicht aufhören zu wollen, mindestens auf einen scheininstitutionalisierten Islam zu setzen, der aber gerade nicht das erreicht, was ihm erwartet wird. Denkt daran an den Aufstand der Bruderhorde, wie der vor sich geht. Jeder sogenannte Gemäßigte, und ihr wisst, dass Gemäßigte nicht viel heißt, Prediger, verhindert in keiner Weise die islamische Revolte, die islamistische Revolte der jungen Bruderhorde gegen ihn seinesgleichen. Aber er hilft, jenen Kanon von Lebens- und Sinnesverneinung zu festigen, zu tradieren und damit Bolens nächste Generation Islamisten heranzuziehen, die sich bereits heute zum Beispiel, das ich schon mal gebracht habe, in den Kindergärten Kreuzbergs ankündigt, bemerkbar macht. Wenn eben zum Beispiel kleine türkische oder arabische Städte sind, Mädchen, die sich mit Filzstiften die Fingernägel bemalen, das glaube ich so ziemlich alle Mädchen und nicht nur die im Kindergarten gemacht haben, andere außen, dass Allah ihm die Hand verbrennen würde. Etwas, was man gerade in seiner körperlichen Bedrohlichkeit, wie strafbarem Attacken, Aufschlitz und Ähnlichem, nicht ernst genug genommen werden kann. Mit diesem Prediger vielleicht noch ein Beispiel. Ich hatte es ja ganz konkret aus dem Kopf. Die Wolfsburger GS-Reisenden, wenn ihr euch daran erinnert, die vor einem Jahr etwa zurückgekehrt sind aus Syrien, da wurde ja, die erzählten relativ klar und deutlich, wie ihr Radikalisierungsprozess stattgefunden hat, nämlich genau am Rande einer offiziellen DITIB-Moschee, von den offiziellen Predigern und in der offiziellen Gemeinde nahezu unbemerkt. Und das ist ein klassischer Fall dessen, was ich meine mit diesen Scheininstitutionen Islam, die sind nicht zu erreichen, aber man schafft Legitimation und Freiraum dafür. Das konnte man ja zum Beispiel in Wolfsburg sehr, sehr gut studieren. Also wer es nachlesen möchte, ist ganz gut dokumentiert. Aber kommen wir zum Schluss. Was bedeutet das, was ich gesagt habe, mit Antifaschismus? Ich meine, das kann man recht einfach sagen. Wenn es sich von den Kadern der politisch ganz offenbar gewollten Stärkung des Islam spannen lässt, verrät er alles, was ihn ausmachen sollte. Er verrät zunächst und vor allem erst die Juden, indem er sie wissentlich der größten Gefahren Leib und Leben aussetzt, die ihn in Europa seit 1945 gedroht hat und droht. Darüber hinaus verrät er in diesem Falle grundsätzlich die Idee von Individualismus und Individualität, indem er sehenden Auges zulässt, dass jeder, der selber oder dessen Eltern oder Großeltern aus dem islamischen Land stammen, im Islam nach gerade fest gezwungen wird und sich bald nicht immer mehr in öffentlichen Institutionen dessen Geboten unauffällig entziehen wird können. Jede Schwimmbadordnung, die sich islamischen Kleidungsvorschriften beugt, brandmarkt Bikini tragende türkische Mädchen. Jede Form eines von der islamischen Community selbst organisierten Religionsunterrichts an Schulen brandmarkt arabischstämmige Nicht-Teilnehmer. Schließlich macht sich Islamophilie, das ist der dritte Punkt, die sich als Antifaschismus aufspielt, wissentlich daran mitschuldig, völkischen Umtrieben zuzuarbeiten. Solange man es sich gefallen lässt, dass nun tatsächlich rassistische Gelaber von Typen wie Björn Höcke über nordafrikanische Ausbreitungsrassen medial benutzt wird, um die so dringend gebotene Islamkritik zu denunzieren und tun dies zuvor unmöglichen. Und er macht sich mitschuldig in völkischen Umtrieben deshalb, weil er bislang fast exklusiv politischen Paranoikern, wie der Abtreibungsgegnerin Beatrix von Storch, es überlässt, in ihren wenigen Lichtmomenten die Wahrheit zu sagen. Denn sie war die Einzige, die öffentlich die Tabuisierung des Islam durchbrach, als sie nach den Anschlägen in Brüssel der EU-Viertel twitterte, zitiere, jetzt hat sicher wieder einmal nichts mit nichts zu tun. Das als zynischen Menschenverachten wurde ihr unisono dann entgegengehalten. Meiner Meinung nach ist es hingegen zynischen Menschenverachtend, in Wirklichkeit das Tabu über den Islam aufrechtzuerhalten, gleich wie viele Ungläubige noch hingemesselt werden. Wegschauen ist kein Antifaschismus.